Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina und neben mir sitzt Leni.
Hallo.
Und uns gegenüber sitzt heute Jutta Paulus. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hallo und guten Morgen. Mein Name ist Jutta Paulus. Ich bin 57 Jahre alt, Mitglied des Europäischen Parlaments und auch wieder auf der Liste für die Europawahl am 9. Juni. Ich habe mal Pharmazie studiert, habe dann lange in der Wissenschaft gearbeitet, war auch Unternehmerin und bin relativ spät berufen, dann 2017 hauptamtlich Politikerin geworden.
Klasse, da gehen wir auch nachher noch überall drauf ein, würde ich sagen. Dafür bist du hier. Aber wir beginnen jetzt einmal mit unserer Schnellfragerunde. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsort in Europa?
Das ist echt schwierig, ne?
Weil ist auch direkt eine sehr große Frage.
Ich könnte ja sagen, mein Balkon, weil ich liebe es, auf meinem Balkon zu sitzen und über die Rheinebene zu gucken. Aber es gibt so viele tolle Orte in Europa. Ich war letztes Jahr in Irland, in Aberlixborg. Das ist ein renaturiertes Moor. Das ist so wunderschön da. Oder wenn man auf der Düne sitzt und auf den Atlantik rausguckt in Frankreich. Es gibt so viele tolle Orte in Europa, deswegen würde es mir wirklich schwer fallen zu sagen, dieses ist mein absoluter Lieblingsort.
Vielleicht auch eine ähnlich schwere Frage, aber kannst du die Grünen für dich in drei Schlagworten beschreiben?
Idealistisch, basisdemokratisch und damit sehr diskutierfreudig und hartnäckig.
Und was machst du, um mal so richtig abzuschalten?
Mit meinem Enkel spielen.
Gibt es einen Film, den du immer wieder schauen könntest?
Ich oute mich jetzt als manchmal so ein bisschen kitschig, aber ich könnte Vom Winde verweht immer wieder gucken.
Ein Klassiker. hast du denn Vorbilder in der Politik? Und wenn ja, wer ist das? Und was können wir von dieser Person lernen?
Das Vorbild schlechthin nicht, aber mehrere Vorbilder schon. Ich fand es enorm, wie sich Petra Kelly, die ja auch eine unserer Gründungsmütter ist, sich gegen alle Widerstände, gegen alle, die gesagt haben, hey Frau, du spinnst doch, einfach eingesetzt hat, durchgesetzt hat, ihr Ding gemacht hat. Und ich glaube, ich habe großen Respekt vor allen, die gegen alle Widrigkeiten ihre Werte, ihre Ideale vertreten und sich dabei auch selbst immer treu sind.
Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit unserem Thema an. Heute, also am 9.6., fast in zwei Wochen, ist die Europawahl. Was genau wählen wir da eigentlich?
Ja, wir wählen das Europäische Parlament, das einzige direkt gewählte Gremium auf der europäischen Ebene. Und das Europäische Parlament ist der sogenannte Co-Legislator, sprich der Mitgesetzgeber, zusammen mit dem Rat der Mitgliedstaaten.
Und was für Aufgaben und Kompetenzen hat das Europäische Parlament?
Jedes Gesetz, was auf europäischer Ebene in Kraft treten soll, muss vorher im Europäischen Parlament beraten werden und eben auch mehrheitlich verabschiedet werden. Wie gesagt, zusammen mit dem Rat der Mitgliedstaaten ist so ein bisschen ähnlich wie auf bundesdeutscher Ebene, nur haben wir halt den Bundesrat quasi immer dabei. Das Europäische Parlament wählt auch die Kommissionspräsidentin, wählt auch die Kommissare, also als Gesamtes. Das wäre so, wie wenn der Deutsche Bundestag die Minister wählen würde, ne? Passiert leider nicht. Und natürlich haben wir auch beim Haushalt mitzureden. Ohne die Zustimmung des Parlaments wird kein EU-Haushalt beschlossen.
Und wie und wann werden die Fraktionen im Parlament gebildet?
Die Fraktionsbildung geht tatsächlich ziemlich direkt nach der Wahl los. Also ich habe schon den Kalender gekriegt. Die erste Sitzung ist dann bitte am 11. Juni, also zwei Tage nach der Wahl.
Genau. Das geht aber fix.
Und das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass wir sehr unterschiedliche Parteien im Parlament haben und manche Parteien eben auch noch nicht wissen, welcher Fraktion sie sich am ehesten zugehörig fühlen und dann mal hier und mal dort verhandeln und schauen, wo sie dann sich am ehesten zu Hause fühlen.
Und wie viele Menschen sitzen dann im Europäischen Parlament, beziehungsweise wie viele aus Deutschland und wie viele und wer in deiner Fraktion?
Wir werden jetzt 720 Abgeordnete haben. Davon sind 96 aus Deutschland, weil Deutschland eben auch der größte bzw. der bevölkerungsstärkste Mitgliedstaat ist. Wir haben in der Grünen Fraktion nicht nur die Grünen, logisch, also die deutschen Grünen und die französischen Grünen und die dänischen Grünen und so weiter, sondern die Piraten waren in der letzten Legislatur in unserer Fraktion, hatten aber auch mit den Liberalen gesprochen, ne? Also mal schauen, wie das dieses Mal ausgeht. Dann war die ÖDP in unserer Fraktion, Volt war in unserer Fraktion. Das heißt also, viele von den kleinen Parteien, auch von den regionalen Parteien, sind letztlich bei uns in der Fraktion Die Grünen Europäische Freie Allianz gelandet.
Vielleicht eine sehr allgemeine Frage, aber wie würdest du die Zusammenarbeit oder die Stimmung im EU-Parlament beschreiben und auch vielleicht, wie sich das in den letzten 5 Jahren gewandelt hat?
Ich glaube, das EU-Parlament ist was sehr Besonderes, weil wir nicht, so wie wir es von nationaler Ebene kennen, diesen Gegensatz haben, dies sind die Regierungsfraktionen und das sind die Oppositionsfraktionen und die Regierungsfraktionen klären das irgendwie untereinander und die Opposition arbeitet für die Schublade, sondern das EU-Parlament versteht sich viel stärker als eigenständiges Gremium, was damit zusammenhängt, dass die Regierung sozusagen, also die EU-Kommission, ja nicht von quasi Regierungsfraktionen im Europäischen Parlament getragen wird, sondern jeder Mitgliedstaat entsendet einen Kommissar oder Kommissarin. Das kann natürlich dann parteipolitisch quer durch den Gemüsegarten gehen. Und das Parlament versteht sich wirklich als eigenständiger Gesetzgeber. Es ist Usus, dass man versucht, einen möglichst breiten Konsens zu finden, was auch damit zusammenhängt, dass ja nach der Beschlussfassung im Parlament, sprich wo das Parlament seine Position zu einem Gesetzesvorhaben niederlegt, kommt ja nochmal die Verhandlung mit dem Rat der Mitgliedstaaten. So, und dann muss man meistens von den Dingen, die das Parlament so will, einiges aufgeben, weil der Rat was anderes will. Und wenn ich dann eine ganz, ganz haarscharfe Mehrheit nur habe, dann kann es ja passieren, dass mir eine Fraktion von der Fahne geht, dann habe ich keine Mehrheit mehr. Sprich, wenn ich als Verhandlungsführung sicher sein will, dass ich das Gesetz am Ende auch nach der finalen Verhandlung mit dem Rat der Mitgliedstaaten durchs Parlament bekomme, tue ich gut daran, eine breite Mehrheit zu bauen. Und so ist es eigentlich in der vergangenen Legislatur auch gelaufen. Was sich tatsächlich verändert hat gegenüber dem Mandat davor, das haben jetzt die Leute gesagt, die eben logischerweise in den 5 Jahren zuvor auch schon im Parlament waren, dass die Brandmauer nach rechts bröckelt. Und ich fürchte, sie bröckelt immer stärker.
Auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Glaubst du, dass sich das Wahlergebnis und die Zusammensetzung stark von der letzten Legislaturperiode, dass das abweichen wird?
Ich fürchte ja. Nach den Prognosen, die wir derzeit sehen, könnte es passieren, dass die ID-Fraktion, also da, wo die AfD jetzt noch Mitglied ist, muss man ja sagen, nachdem Le Pen gesagt hat, die sind ihr zu rechts, dass die drittstärkste Kraft werden. Und das wäre sehr, sehr fatal, weil natürlich, die sind ja nicht an Zusammenarbeit oder an irgendwas interessiert. Die tauchen auch nie zu irgendwelchen Verhandlungen auf oder so. Das Einzige, was sie tun, ist in Ausschüssen und im Plenum, ich sag's jetzt mal, sehr merkwürdige Redebeiträge machen oder auch sehr unverschämte und in ihren Social-Media-Kanälen posten, aber an tatsächlicher Arbeit sind die ja nicht interessiert. Das heißt aber, dass dadurch, dass sie ja immer gegen alles stimmen, wird es schwerer, eine Mehrheit zu finden, denn es ist quasi nie so, dass wenn jetzt beispielsweise die EVP, also die Europäische Volkspartei, das ist die größte Fraktion im Europäischen Parlament, das sind die Unionsfraktionen auf europäischer Ebene, das sind über 180 Menschen. Das heißt, selbst wenn jetzt die Person, mit der ich verhandelt habe, aus der EVP sagt, ist in Ordnung, wir sind dabei, kann man davon ausgehen, von den 180 sind, ich sage jetzt mal, 10 krank und 20 finden das doof und stimmen trotzdem dagegen. Und das wird dann natürlich eng, wenn wir so einen großen Block haben, der grundsätzlich gegen alles ist.
Dass ein möglicher Rechtsruck, also Sorgen bereitet, haben wir jetzt gemerkt. Und auch, dass die Arbeit im Parlament dann schwieriger gestaltet werden kann, ist auch logisch, glaube ich. Aber wie würde sich das auf die europäische Politik insgesamt auswirken, wenn die Rechten deutlich mehr Stimmen bekommen würden, als sie das 2019 getan haben?
Ja, wir haben ja schon einige Ankündigungen auch aus konservativer oder Christdemokrat, sie wollen ja nicht konservativ genannt werden, sondern Christdemokraten, gehört, dass sie beispielsweise das sogenannte Verbrenner aus, also dass ab 2035 nur emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Ne? Man darf seinen alten fahren, bis er auseinanderfällt und man darf auch gebrauchte Autos kaufen, ist alles kein Ding. Nur eben Neuwagen sollen dann emissionsfrei sein. Und da hat die EVP schon gesagt, das wollen wir auf jeden Fall rückgängig machen. Und dabei würden ihnen, glaube ich, dann auch die Rechtsaußenparteien helfen, weil was sagt heißt es so schön, Autoindustrie statt Klimahysterie, das ist ja ein Plakat von denen, ne? Gab es ein sehr passendes Foto von einem wegschwimmenden Auto im Saarland mit eben diesem Plakat im Hintergrund, das fand ich ganz passend und ich fürchte auch die deutsche FDP wird das mit unterstützen, das heißt ein Teil der Klimagesetzgebung steht dann tatsächlich auch wieder auf der Kippe, es wird auch überhaupt nicht vorangehen, was die anderen großen ökologischen Krisen angeht, Artensterben und Umweltverschmutzung, da sehe ich also wirklich schwarz, wenn wir ein Parlament haben, was nach rechts rückt.
Dann vielleicht im Umkehrschluss, warum braucht es dann eine starke grüne Fraktion weiterhin?
Ja, das ist genau der springende Punkt. Ich finde es immer sehr witzig, wenn uns Ideologie vorgeworfen wird. Und ich glaube, die Personen, mit denen ich am meisten rede, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ne? Und dass die jetzt sich auf Daten, Fakten, Messungen verlassen, ist ja jetzt auch nichts Neues. Und die sagen alle durch die Bank, von den neuen planetaren Grenzen sind 6 überschritten. Was ist eine planetare Grenze? Ich sag mal, das ist so eine Art Grenzwert für den Planeten. Das ist natürlich nur eine grobe Abschätzung, ganz klar. Aber die weltweit führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den jeweiligen Bereichen haben sich zusammengesetzt und haben praktisch Grenzen definiert, innerhalb derer ein Überleben der menschlichen Zivilisation möglich ist. Und von diesen 9 Grenzen haben wir 6 überschritten. Andere sagen, wir werden noch 2025 Ernten haben in Europa, bis unsere Böden so wegerodiert wird, dass hier nichts mehr wächst. Das heißt, wenn ich jetzt in der Landwirtschaft oder wenn wir Grüne in der Landwirtschaftspolitik sagen, wir müssen langfristig auf Ernährungssicherheit setzen, wir müssen Maßnahmen zum Erosionsschutz belohnen, wir müssen Maßnahmen belohnen, die unser Trinkwasser sauber halten, wir müssen Maßnahmen fördern, die eben dafür sorgen, dass weniger Dünger, weniger Pestizide verwendet werden, um die Artenvielfalt zu schützen, um die Umweltverschmutzung einzudämmen, dann befinden wir uns mit diesen Forderungen total im Einklang mit der Wissenschaft. Aber es ist wahnsinnig schwer, das gegen, ich sage jetzt mal, Partikularinteressen, die leider Gehör finden bei Parteien, durchzusetzen. Und deswegen, je mehr wir sind, desto besser können wir natürlich auch für diese Themen eintreten.
Eigentlich logisch. Um vielleicht die europäische Politik ein bisschen greifbarer zu machen, kannst du den Einfluss von europäischer Politik auf das, unser Leben vor Ort hier in Koblenz auch ein bisschen beschreiben?
Ja, also wir haben ja auf europäischer Ebene sehr, sehr viele Gesetze, die in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Das heißt, die dann eben in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, in Polen nochmal in eine eigene Richtlinie gegossen werden. Und wir haben Verordnungen, die sind unmittelbar gültig. Wir haben beispielsweise im letzten Mandat die Ladesäulenverordnung beschlossen. In dieser Ladesäulenverordnung stehen Vorgaben drin, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass ausreichend Ladepunkte zur Verfügung stehen an Bundesstraßen, an Autobahnen. Dann haben wir auch Vorgaben dafür, dass Supermärkte ihre Parkplätze nachrüsten müssen, dass es einfacher sein muss, Ladepunkte auch in Mehrfamilienhäusern, in Tiefgaragen einzurichten. Das sind natürlich Dinge, die genauso in Koblenz umgesetzt werden müssen, ne? Logisch. Wir haben auf europäischer Ebene auch sehr viele Fördertöpfe tatsächlich. Und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was da in Koblenz gefördert worden ist, aber beispielsweise in meiner Heimatstadt gibt es ein Projekt Soziale Stadt, wo also Anlaufstellen geschaffen wurden, insbesondere in Brennpunktstadtvierteln, wo dann Sozialarbeit eben aus europäischen Mitteln bezuschusst wird, wo es ein gesondertes Förderprogramm gibt für Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien, die eben dann nochmal besonders unterstützt werden, damit die eben nicht in dieser traurigen Spirale hängen bleiben, sondern dass ihnen einfach jemand ein bisschen hilft, wie komme ich denn da raus, wie kann ich denn vielleicht doch einen Ausbildungsplatz finden und so. Und das sind Dinge, die über europäische Mittel gefördert werden können. Dann haben wir natürlich die ganz klassische Umweltgesetzgebung, Wasserrahmenrichtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, sprich, wo es um den Schutz unserer Überlebensgrundlagen geht. Also ganz viele Punkte, die tatsächlich auch jeden Mensch hier in Deutschland betreffen, bis hin zu, welche Schadstoffe müssen denn im Trinkwasser gemessen werden. Also auch das ist europäisch festgelegt.
Also ist Europa gar nicht so abstrakt, wie man vielleicht manchmal denkt.
Nein, Europa ist gar nicht so weit weg. Europa ist eigentlich überall um uns herum.
Was man ja auch vielleicht gerade auch in den letzten Monaten noch mal viel mitbekommen hat von der europäischen Ebene, war der Green Deal. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das überhaupt ist?
Ja, der Green Deal, Ursula von der Leyen, also es ist ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet eine christdemokratische Kommissionspräsidentin den ausgerufen hat. Das hätte sie, wenn ich das mal so ungeschützt sagen darf, auch nicht getan, wenn nicht der Druck aus der Öffentlichkeit so wahnsinnig groß gewesen wäre. Da waren ja hunderttausende Menschen waren auf der Straße und haben gesagt, wir wollen endlich wirksamen Klimaschutz. Es muss gehandelt werden, sonst wäre das auch nicht passiert. Der Green Deal geht aber über den Klimaschutz hinaus. Das heißt, es ist nicht nur Klimaneutralität 2050, es ist nicht nur saubere, bezahlbare, erneuerbare Energie für alle, sondern es ist eben auch Ende der Umweltverschmutzung, Aufhalten des Artensterbens, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Finanzen, sozialer Übergang, also alles, was im Prinzip zu einer Wirtschaft und einem Leben dazugehört, was auf Dauer auch nachhaltig ist. Ich meine, im Moment ist es so, wir in Europa leben so, als hätten wir drei Planeten, ne? Also unsere Ressourcen haben wir ja schon vor einigen Wochen quasi, also die nachwachsenden, komplett verbraucht. Ja, wir haben aber nur einen Planeten. Das heißt, wir müssen von diesem verschwenderischen Lebensstil runter, wenn wir langfristig überleben wollen, ist eigentlich ganz klar. Und jetzt sind wir beim Green Deal in der letzten Legislatur relativ weit gekommen, was die Klimaschutzgesetze angeht, auch was alles, was mit Energie zu tun hat, ist ganz gut vorangekommen. Da hat uns ironischerweise geholfen, dass Russland die Ukraine überfallen hat, weil dann war auch dem Letzten klar, dass es vielleicht nicht so schlau ist, sich von Diktatoren abhängig zu machen. Aber jetzt geht es darum, das muss auch umgesetzt werden. Ist ja schön, wenn wir Gesetze beschließen, aber ja, machen ist viel krasser, ne? Das ist ja immer so schön. Und an den anderen Baustellen, nachhaltige Landwirtschaft, haben wir praktisch überhaupt nichts erreicht. Also die wenigen Punkte, die in der gemeinsamen Agrarpolitik, der neueren gemeinsamen Agrarpolitik drinne waren, die uns Grünen schon nicht weit genug gingen, sind jetzt wirklich im Eilverfahren abgeräumt worden, nochmal kurz vor der Wahl, weil angeblich die Bäuerinnen und Bauern gegen diese Bürokratie auf die Straße gegangen sind. Also die Bäuerinnen und Bauern, mit denen ich gesprochen habe, die haben eigentlich hauptsächlich darüber geklagt, wie kompliziert die Steuererklärung ist. Das hat jetzt mit Umweltvorgaben nicht so ganz so viel zu tun. Und ja, deswegen müssen wir natürlich auch schauen, dass wir den Green Deal tatsächlich vollenden, dass wir die Landwirtschaft nachhaltiger bekommen, dass wir beispielsweise, wenn es um Pestizidzulassung geht, endlich auf den Boden der Wissenschaft kommen. Wir lassen Pestizide zu nach einer Vorgabe aus dem Jahre des Herrn 2009. Das heißt, wir haben quasi den Stand der Wissenschaft von vor 20 oder 25 Jahren. Denn das, was ins Gesetz kommt, ist ja nicht das, was gestern in Nature veröffentlicht worden ist, sondern was schon länger etabliert ist, ein Testverfahren, was Ringversuche und so weiter und so fort. Und dadurch, dass wir so eine veraltete Zulassungsverordnung haben, lassen wir Wirkstoffe zu, wo man eigentlich nach heutigem Stand der Wissenschaft sagen müsste, das geht gar nicht, ne? Glyphosat, bestes Beispiel, gerade nochmal 10 Jahre verlängert.
Also ich muss zugeben, ich habe deinen Wikipedia-Artikel gelesen und da stand drin, dass du eine der größten Verfechterinnen des Green Deals bist. Ich habe aber auch gelesen, dass es Kritikpunkte am Green Deal gibt. Da habe ich gefragt, wer kann denn dagegen sein? Und einer der größten Punkte, die ich gefunden habe, war, dass Europa dann möglicherweise nicht mehr so ganz wettbewerbsfähig ist und dass Europa ja eigentlich nur einen ganz kleinen Teil der weltweiten Emissionen spielt, nämlich so 7,3%. Und was entgegnest du kritischen Stimmen, um sich noch stärker für den Green Deal einzusetzen?
Ja, also das mit dem, wir haben ja nur so und so viel Prozent, ne? Das ist so, das kennen wir ja aus der deutschen Debatte. Deutschland hat ja nur 2% an den weltweiten Emissionen. Ja, wir haben auch nur 1% der Bevölkerung, ne? Also das passt ja dann schon mal nicht. Aber jetzt teilen wir einfach die USA in 50 Bundesstaaten und China in 36 Provinzen, dann sind wir alle unter 2% und keiner muss was machen. Das wäre ja dann die organisierte Verantwortungslosigkeit. Also das ist aus meiner Sicht einfach ein Bullshit-Argument, ne? Weil, wie gesagt, man muss nur die Einheit klein genug machen und dann muss gar niemand was machen. Und jede Maßnahme allein spart ja nur so und so viel und deswegen ist das mit dem Tempolimit auch nicht nötig. Aber das ist ein anderes Thema, nämlich kein europäisches. Aber der Green Deal, also es hat ja einen Grund, dass Frau von der Leyen es als Growth Strategy vorgestellt hat, also als Wachstumsstrategie. Denn was wir sehen ist, dass Märkte oder das Volkswirtschaften, muss man besser sagen, dass Volkswirtschaften wie China oder die USA mit großen Schritten sich Richtung Nachhaltigkeit bewegen. China hat ungefähr 2015, habe ich das erste Mal von gelesen, die Strategie China 2025 ausgerufen. 2025 wollen sie Weltmarktführer sein bei allen Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Solar, Wind, Batterien. Es sieht so aus, als würden sie das schaffen. Und ich halte es für keine gute Idee zu sagen, das interessiert uns nicht, wir halten lieber an den Technologien der Vergangenheit fest, weil das können wir am besten. Ja, das wird uns nichts nützen, dass wir das am besten können. Ja, also ich fand das, diesen Vergleich sehr interessant. Die meisten Innovationen sind in der Segelschifffahrt aufgekommen, sobald die Dampfschiffe auf dem Markt waren. Da war es dann aber zu spät. Und so ähnlich kommt es mir vor, wenn es heißt, oh, wir können den Verbrenner aber nochmal um 0,2% besser machen. Ey, der Zug ist abgefahren. Und wenn wir uns nicht ganz gehörig beeilen, und dazu gehört eben der Green Deal, dann werden wir technologisch, wirtschaftspolitisch, geopolitisch keine Rolle mehr spielen.
Ich würde noch mal kurz gerne zu dir als Person quasi zurückkommen. Und zwar hattest du ja schon in deiner Einleitung gesagt, dass du relativ spät deine Berufung gefunden hast zur Politikerin. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt im Europaparlament zum Beispiel sitzt?
Ja, man könnte sagen, es war eine Verkettung von Zufällen. Nein, oder von Fügungen, Begebenheiten, wie auch immer. Also ich habe ja tatsächlich auch schon als Studentin im Marburger Stadtparlament gesessen, habe dann später, bin ich ja in die Pfalz gezogen nach meinem Uni-Abschluss und habe da zusammen mit meinem Ex-Mann das Labor gegründet und aufgebaut und ja, und Familie und überhaupt, dann hat man halt keine Zeit für die Politik, auch klar. Und als ich dann 2012 meine Anteile verkauft habe, habe ich auch wieder angefangen, mich stärker ehrenamtlich bei Grüns zu engagieren, war dann lange aktiv in der Bundesarbeitsgemeinschaft Energie, war da auch im Sprechteam und bin dann 2017 hier in Rheinland-Pfalz Landesvorsitzende geworden, schlicht und ergreifend, weil man mich gefragt hat, willst du es nicht machen? Und ja, dann war natürlich auch die Überlegung da, will man vielleicht auch an eine Stelle, wo man ein paar mehr Räder drehen kann? Und dann war klar, also wenn du umweltpolitisch, klimapolitisch, energiepolitisch Dinge bewegen willst, dann musst du natürlich nach Europa gehen.
Und warum kandidierst du dieses Jahr erneut für das Europaparlament?
Ja, wir sind noch nicht fertig. Also, ich habe ja gerade gesagt, der Green Deal ist alles andere als fertig. Wir müssen da noch ganz, ganz viel nacharbeiten und ja, da würde ich sehr, sehr gerne auch weiter mitmachen.
Und du hast es ja gerade schon mal angesprochen, dass wenn man was bewegen will in den Regionen, dann muss es auf Europaebene sein. Heißt das, du findest das auch spannender oder erfüllender als zum Beispiel die Bundes- oder Landesebene?
Ich glaube, man kann das nicht so ganz universell sagen. Wenn ich jetzt beispielsweise Bildungspolitikerin wäre, dann würde ich wahrscheinlich auf die Landesebene gehen wollen. Wenn ich Sozialpolitikerin wäre, würde ich wahrscheinlich auf die Bundesebene gehen wollen. Aber ich bin halt Umweltpolitikerin und deswegen will ich auf die europäische Ebene.
Das ist also themenabhängig quasi, wo man am meisten bewegen kann.
Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon.
Und wie kann man sich so einen ganz normalen Tag im Europaparlament vorstellen? Gibt es überhaupt einen ganz normalen Tag?
Ich glaube, auch das hängt sehr stark davon ab, welche Schwerpunkte jemand hat, wie er oder sie unterwegs ist. Wenn ich jetzt beispielsweise an Fraktionskolleginnen und Kollegen denke, die einen außenpolitischen Schwerpunkt haben. Deren Tage sehen ganz anders aus als meine. Die verhandeln keine Gesetze, ja, aber die sind wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr in der Welt unterwegs als ich. Oder jemand, der oder die sich für Minderheiten oder für Menschenrechte einsetzt, die haben natürlich auch andere Schwerpunkte als ich. Also mein normaler Tag ist, ich bin so irgendwann zwischen 7:30 und 8 da und trinke meinen ersten Kaffee und lese so die Presse-Newsletter, die über Nacht alle reingekommen sind. Spätestens 9 ist das erste Treffen oder meistens ist es eine Ausschusssitzung, die gehen immer von 9 bis 12 oder 1, je nachdem. Natürlich trifft man sich auch mit Interessenvertretern. Mein Grundsatz ist, reden kann man mit allen. Man muss sich ja nicht unbedingt zu eigen machen, was die einem so erzählen. Viel ist auch, dass man sich mit Kolleginnen und Kollegen aus der eigenen Fraktion oder auch aus anderen Fraktionen zusammensetzt und über ja, Kompromisse berät, mögliche Strategien berät. Dann gibt es natürlich die Besuchergruppen, ne, die also auch natürlich ja, leider nicht so, wir können nicht so viele einladen wie unsere Kollegen aus Berlin. Das ist quasi seitens der Parlamentsverwaltung beschränkt. Ja, genau. Das heißt, der Vormittag ist in aller Regel schon ganz gut gefüllt. Dann gibt es irgendwann eine Mittagspause, mindestens eine halbe Stunde, weil wir hier wenigstens eine Kleinigkeit essen. Und nachmittags sind meistens eben auch wieder Ausschusssitzungen. Und oft bin ich abends dann noch auf Podiumsdiskussionen oder Informationsveranstaltungen oder ja, oder man arbeitet die ganzen E-Mails auf, die über Tag liegen geblieben sind. Also langweilig wird einem nie.
Und welche Sprachen werden im EU-Parlament gesprochen? Englisch oder jeder seine?
Die offiziellen Sitzungen, also die Plenarsitzungen, die Ausschusssitzungen oder auch Verhandlungsrunden, da hat jede und jeder Abgeordnete Anspruch auf Übersetzung in die Muttersprache. Das heißt, alle 21 Amtssprachen werden quasi angeboten. Natürlich ist es so, auch um Ressourcen zu sparen sozusagen, beispielsweise bei Verhandlungsrunden ist es ja so, dass von jeder Fraktion eine Person da ist. Das heißt, da wird dann vorab gefragt, welche Sprachen werden denn benötigt, weil ne, man muss dann nicht alle 21 übersetzen logischerweise. Und vom Prozedere her ist es so, es gibt die sogenannten Relais-Sprachen, das ist Englisch, Französisch, Deutsch. Das heißt, jeder Redebeitrag wird erstmal nach Englisch, Französisch, Deutsch übersetzt und von dort aus weiter. Denn es gibt nicht alle Sprachpaare, ne? Also Litauisch, Portugiesisch oder sowas. Ne? Ist ja nur wirklich keine besonders wahrscheinliche Kombination. Deswegen wird das mit den Relaissprachen gelöst. Bei den informellen Treffen, wenn ich also mit einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten von einer Fraktion mal einen Kaffee trinken gehe und sage, hier, pass auf, das und das verhandeln wir doch gerade zusammen und ich weiß, dieses und jenes ist dir super wichtig und wie könnte man da zusammenkommen? Also Dinge, die man auch schlecht in großer Runde besprechen kann, da ist eigentlich die Lingua Franca Englisch. Wobei einige unserer französischen Kolleginnen und Kollegen gerne nur Französisch reden.
Hast du Französisch gelernt?
Ich hatte Französisch tatsächlich erste Fremdsprache, aber mein Französischlehrer würde sich im Grab umdrehen, weil ich so viel vergessen habe.
Okay. Was sind für dich die größten Erfolge, die du in den letzten 5 Jahren erreichen konntest?
Ja, der größte Erfolg ist, glaube ich, ein ganz unauffälliger. Und zwar geht es da um die Methanemissionen im Energiesektor. Hört sich jetzt sehr technisch an, ist auch sehr technisch. Wenn Kohle, Öl, Gas gefördert werden, wird Methan frei. Das sogenannte Grubengas hat vielleicht auch die eine oder der andere schon mal gehört. Oder man sieht auch oft diese Gasfackeln, ne, die da irgendwo an Ölquellen sind, wo das eben einfach abgefackelt wird. Das heißt, bei der Förderung wird Methan frei und auch beim Transport, ne, weil ein Ventil nicht richtig dicht ist oder weil irgendwelche Leitungen repariert werden sollen, dann wird das immer eben abgelassen und so. Und diese Methanemissionen müssen wir dringend angehen. Methan ist unser zweitwichtigstes Klimagas, auf 20 Jahre gerechnet 80 mal so stark wirksam wie CO2, trägt momentan ungefähr zu einem Drittel zur Erderhitzung bei. So, und jetzt haben wir in dieser Methanverordnung, die ich eben als Verhandlungsführung auch leiten durfte, es geschafft, dass die Energieindustrie bestimmte Vorgaben erfüllen muss. Zum Beispiel, wie oft sucht sie nach Leckagen, wie schnell muss sie die reparieren, wann darf sie überhaupt abfackeln und so weiter. Und der größte Erfolg ist gar nicht mal, dass das überhaupt jetzt hier in Europa gilt, sondern dass wir es geschafft haben, dass es schrittweise auch auf die Importe ausgedehnt wird. Das heißt, wenn jetzt ein Erdgasproduzent in den Vereinigten Staaten beispielsweise sagt, an die Vorgaben halte ich mich nicht, ist mir doch egal, ja, dann werden halt Strafzölle fällig. Und das heißt, es wird über kurz oder lang sehr viel billiger sein, sich an die Vorgaben zu halten, weil das Methan, was mir nicht verloren geht, kann ich ja verkaufen, so ganz nebenbei, als es nicht zu tun. Und da habe ich mit der Internationalen Energieagentur auch im Vorfeld geredet. Das sind jetzt keine Greenpeace-Leute, sondern das ist so wirklich knallhart halt, ne? Sehr nüchtern, wo kriegt die Welt ihre Energie her und zu welchen Preisen und so weiter und so fort. Und habe gesagt, was würde es denn ausmachen, wenn wir es schaffen würden, dass es auf die Importe ausgedehnt wird? Und die haben dann mal ein bisschen rumgerechnet, haben gesagt, naja, grob 400 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Das sind 2/3 der deutschen Emissionen.
Und vielleicht für die Fraktion insgesamt, also auf europäischer Ebene, was war denn da so euer größter Erfolg in den letzten Jahren?
Das ist, glaube ich, ein bisschen knifflig, weil jeder würde was anderes sagen.
Klar.
Ja, also Alexandra Gese würde sagen, der Digital Services Act, dass endlich Meta, X und so weiter in die Pflicht genommen werden und gegen Hass und Hetze und Desinformation vorgehen müssen. Daniel Freund würde sagen, dass wir es geschafft haben, dass Orbán Milliarden eben nicht bekommt, weil er gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt. Sergej Lagodinsky würde sagen, das KI-Gesetz, das ist doch gigantisch. Micha Bloss würde sagen, der Emissionshandel, das ist doch wahnsinnig, was wir da erreicht haben. Das heißt, ich glaube, es hat so jede und jeder seine und ihre Favorites, ne? Oder das Recht auf Reparatur, das Lieferkettengesetz. Also ganz, ganz viele Gesetze, wo es wirklich eine starke grüne Handschrift gegeben hat. Und ich glaube, man würde den einzelnen Leuten Unrecht tun, wenn man jetzt sagen würde, das ist der größte Erfolg schlechthin.
Weil jeder auch wahrscheinlich so seinen persönlichen Schwerpunkt irgendwo auch hat.
Ja, natürlich. Genau, das ist ja auch gut. Und das macht uns, glaube ich, auch aus, dass wir wirklich für unsere Themen brennen und die extra Meile gehen sozusagen und immer noch sitzen bleiben, auch wenn klar ist, okay, es gibt eine Mehrheit auch ohne uns, die müssen uns gar nicht zuhören und so lange nerven, bis der Verhandlungsführer sagt, ja, okay, ich nehme den Absatz jetzt auf, dass du still bist.
Und was möchtest du in den nächsten 5 Jahren noch erreichen oder angehen, wenn du nach der Wahl immer noch im Parlament sitzt?
Ja, eins habe ich ja schon angedeutet, ne? Die Pestizidzulassung auf wissenschaftliche Füße stellen, endlich. Und die, wenn wir schon dabei sind, die Chemikalienverordnung gleich mit, weil die Umweltverschmutzungskrise ist eben auch eine der größten ökologischen Krisen und da können wir über die Chemikalienverordnung sehr viel dran drehen. Wir können endlich dafür sorgen, dass nicht jeder Stoff einzeln angeschaut werden muss, sondern dass wir sagen, eine Chemikaliengruppe, die eine ähnliche Struktur hat, ähnliche Eigenschaften hat, ähnliche Anwendungsfelder hat, die regulieren wir als Ganzes. Das Beispiel PFAS haben vielleicht auch manche schon gehört. Das sind Fluorchemikalien, sehr, sehr langlebige Chemikalien, die eben zum Teil krebserregend sind, die Fortpflanzung beeinträchtigen, lebertoxisch sind. Also wirklich nicht alle, aber doch etliche. Wie ist es da bislang gelaufen? Von diesen Substanzen gibt es geschätzt so um die 6000. Und wir haben bisher diese Substanzen immer einzeln beschränkt. Jetzt haben wir 7 von diesen über 6000 Substanzen beschränkt in den letzten 10 Jahren. Kann man sich leicht ausrechnen, wie lange es dauern würde, bis wir alle beschränkt haben. Die Zeit haben wir schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, diesen Gruppenansatz, den müssen wir viel stärker verankern. Und wo wir schon dabei sind, REACH, das ist eben diese Chemikalienverordnung, ist jetzt 16 Jahre alt, 18. Ja, jedenfalls schon etwas älter. Und damals hat niemand dran gedacht, da irgendwas zum Thema Klimaschutz und Energieeffizienz drin zu verankern. Und da ist es echt höchste Zeit.
Okay. Und was hast du so in den letzten 5 Jahren im EU-Parlament gelernt, was du jetzt auch mitnimmst in die nächste Legislatur hoffentlich?
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Damit meine ich nicht das frühe Aufstehen, das ist nicht unbedingt meins, sondern sehr früh an den Themen dran sein, sehr früh den Austausch suchen mit Wissenschaft, mit Interessenvertretungen, mit Verbänden und eben auch mit der Kommission. Je früher es gelingt, eine Gesetzesvorlage zu beeinflussen, desto einfacher ist es am Ende auch, dass da vernünftige Dinge drinstehen. Das Beispiel ist gerade das Gesetz zur Rettung der Natur oder Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, heißt es offiziell. Auch wenn es jetzt im Moment immer noch auf der Kippe steht, weil der Rat der Mitgliedstaaten sich im letzten Moment umentschieden hat, weil eben Herr Orbán gedacht hat, auch wunderbar, ich kann die anderen nochmal ärgern, dass das Gesetz überhaupt im Kommissionsvorschlag so aussah, wie es ausgesehen hat, hat auch damit zu tun, dass wir da sehr, sehr frühzeitig und viel mit der Europäischen Kommission drüber gesprochen haben, auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen haben, gesagt, schreibt doch mal was auf, schreibt doch mal, wie aus wissenschaftlicher Sicht so ein Gesetz aussehen müsste und auf diese Art und Weise einfach frühzeitig Entscheidungen beeinflusst haben.
Nennen wir es auch Werbeblock für Europa. Was schätzt du besonders an der Europäischen Union?
Ich kann mir gar kein Leben ohne Europäische Union mehr vorstellen. Also wenn ich denke, ich meine, ich bin Jahrgang 1967, das heißt, als ich Kind war, war es noch vollkommen normal, dass es an der Grenze kilometerlange Staus gab, weil eben Pässe kontrolliert wurden, dass Eltern völlig nervös Geld umgetauscht haben, wenn es in Urlaub ging und dann überlegt wurde, reicht das jetzt oder reicht das nicht? Und meine Tochter hat ihr Erasmus in Spanien gemacht, ja, Es gibt mittlerweile, ich glaube, über 1 Million Erasmus-Babys tatsächlich von Studierenden, die Zeit im Ausland verbracht haben. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt, wo ich eben nicht mehr überlegen muss, kann ich mein Produkt auch im europäischen Nachbarland verkaufen, sondern es gibt einfach diese gemeinsamen Standards. Ich habe später als Unternehmerin, wir hatten Partnerlabors in Spanien, in Frankreich, das war alles überhaupt kein Problem. Und sich jetzt vorzustellen, man dreht das alles wieder zurück und glaubt, man könnte irgendwie allein viel besser die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft bewältigen, erscheint mir einigermaßen absurd.
Und deshalb, warum sollten wir alle am 9. Juni grün wählen gehen?
Weil wir Grüne, wie, glaube ich, keine andere Partei, für den kompromisslosen Schutz unserer Überlebensgrundlagen einstehen, weil wir anders als viele andere Parteien keine Lieblingsdiktatoren haben, gegen die man dann nicht so hart vorgehen möchte. Nein, wir stehen fest auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie und wir werden uns immer auch mit aller Kraft für den Schutz von Minderheiten und der Rechte von Minderheiten einsetzen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst und uns Europa so nah nach Hause gebracht hast. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Danke euch.